Das Ohr am Netz, der Eco-Podcast mit Sidonie Krug und Sven Oswald.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Ohr am Netz. Hi Sidonie, wie geht's dir? Alles gut?
Hallo Sven, bei mir ist alles gut, bei dir hoffentlich auch. Hallo an alle.
Ja, alles gut, aber das Thema heute ist kein so richtig spaßiges, lustiges. Es geht um die Bekämpfung illegaler Inhalte im Netz. Und ich weiß nicht, ob es nur mir so geht oder vielleicht auch dir, Sidonie. Ich habe das Gefühl, es ist immer mehr Zeug im Netz, was man da eigentlich nicht sehen will. Und eigentlich, wenn man nach dem Gesetz gehen würde, auch nicht sehen dürfte, oder?
Ja, naja, man kann natürlich fragen, ne, was ist überhaupt verboten im Netz? Und die Antwort darauf ist eigentlich ganz einfach. Im Prinzip nämlich alles, was auch außerhalb des Internets, also sozusagen in der richtigen Welt verboten ist. Ja, also zum Beispiel jugendgefährdende Inhalte, Missbrauchsdarstellungen von Minderjährigen, aber auch sowas wie Volksverhetzung, Selbstgefährdung bis hin zu E-Mails, die man eigentlich nicht bekommen möchte. Und ja, über all das wollen wir heute sprechen, wie wir damit umgehen. Bei der Eco-Beschwerdestelle können ja InternetnutzerInnen solche rechtswidrigen Inhalte anonym melden und dort werden sie dann von einem erfahrenen Team aus Juristinnen und Juristen bewertet und gegebenenfalls eben an Provider zur Löschung weitergeleitet und, wenn das angezeigt ist, auch an Strafverfolgungsbehörden.
Tja, und bevor wir aber in unser Thema einsteigen, ihr wisst es bereits, erstmal ein paar Neuigkeiten aus der digitalen Welt.
Kurz und kompakt. Neues aus der digitalen Welt.
Ja, die Corona-Warn-App wird tatsächlich jetzt offiziell auch in den Schlafmodus versetzt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Sven. Ich habe tatsächlich, nachdem ich monatelang gar nichts mehr von meiner Corona-Warn-App gehört habe, gestern einmal nochmal so eine rote Warnung bekommen, dass ich eine Risikobegegnung hatte. Das hat einen, weiß ich noch, damals vor über, ja, ich glaube fast schon 2 Jahren, als wir die alle installiert haben, hat einen das noch ein bisschen in Panik versetzt. Jetzt inzwischen nicht mehr so. Naja, und eben jetzt soll sie eben, da sie auch nicht mehr ganz so viel gebraucht wird, in einen offiziellen Schlafmodus versetzt werden. Das heißt, bis zum 30. April soll die Warnfunktion für alle Nutzerinnen und Nutzer der App nach einem positiven Test noch verwendet werden können. Und ab Mai sollen die Systeme dann aber dafür vorbereitet werden, bestimmte Funktionen zum 1. Juni in einen Schlafmodus zu versetzen.
Ich hätte gedacht, die schläft schon lange, ehrlich gesagt. Weil es ist wirklich wenig passiert mit dieser App. Und naja, sie wirkte halt auch so klein, ne, so, wo ich sage, okay, eine andere App, die 3 Jahre alt ist, die könnte doch mittlerweile schon viel mehr. Also irgendwie hatte ich das Gefühl, die wurde einmal entwickelt, irgendwie auf den Markt geschmissen und das war's und dann wurde sie vergessen. Und ja, ich hatte auch mal nochmal eine rote Meldung und früher hat einem das wirklich ein bisschen Gänsehaut gemacht. Heute ist es so, dass man sagt, ja, okay, gut, ich weiß nicht genau wann, ich weiß nicht genau wo. Ich hatte auch mal eine rote Meldung, obwohl ich den ganzen Tag zu Hause war, wo ich sagte, nein, da so richtig stimmen kann das jetzt aber auch wieder nicht. Aber gut, okay, ist nicht mehr wirklich Thema, die Corona-Warn-App. Ich lasse sie trotzdem mal noch auf dem Handy.
Ja, sie wird dann nicht mehr regelmäßig aktualisiert, kann aber, das sagen auch alle dazu nochmal, sollte sich die Situation wieder ändern, was wir natürlich alle nicht hoffen, könnte die App eben laut Gesundheitsministerium zeitnah auch wieder geweckt werden aus ihrem Schlafmodus und dann eben auch wieder angepasst und genutzt werden.
Apropos genutzt, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, Sidonie. Machst du Backups?
Ah, ganz schlechtes Thema. So ähnlich wie das Passwort-Thema. Ja, bitte nicht fragen. Genau.
Also ich musste mir beim Durchlesen dieser Meldung auch an die Stirn schlagen. Es gibt eine Umfrage vom Eco zum World Backup Day. Der war ja am 31. März. Und da kommt raus, dass wir nicht alleine sind, Sidonie, weil die Deutschen an sich sind Backup-Muffel. Nur jeder Fünfte macht wöchentlich oder öfter Backups der wichtigsten Daten. Und jeder Dritte in Deutschland macht das nur einmal im Monat. Ich muss ehrlich sagen, wenn ich nicht teilweise in der Cloud arbeiten würde, dann wären nur sehr, sehr wenige Daten von mir wirklich gebackupt und gesichert. Dankenswerterweise macht ja das ein oder andere Endgerät sowas wie ein Backup. Das heißt, man könnte die Daten theoretisch, wenn man wüsste, woher, irgendwie auch wiederholen. Aber eigentlich ist es schon riskant, was wir dann machen, oder?
Ja, vor allem, man muss dann auch genügend Speicher freiräumen auf manchen Geräten, dass eben das Backup möglich ist. Und selbst daran scheitere ich manchmal, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also kein
Geht ja auch ums Geld irgendwann mit den ganzen Backups da im System.
Ja, das kommt auch noch dazu, ja.
Also wir müssen Besserung geloben, weil wir haben ja eine gewisse Vorbildfunktion. Und der Deutsche, die Deutsche an sich, muss aber auch hart daran arbeiten, also dass vielleicht bei der Umfrage im nächsten Jahr da ein bisschen mehr rauskommt als bei den Zahlen jetzt. Asche auf auf unser aller Haupt.
Ja, und schließlich unser letztes Thema, Zeitumstellung. Es ist ja jetzt ein bisschen über eine Woche her. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Sven. Ich gehöre ja immer zu den Menschen, die dieser einen Stunde kürzer schlafen, morgens gar nicht so gut klarkommen. Oh. Ich habe immer so einen kleinen Hangover oder ich weiß nicht, Sommerzeit, Jetlag, wie man es nennen will. Und jetzt fragt man sich natürlich, was das Ganze mit Digitalisierung zu tun hat. Und das ist tatsächlich eine ganze Menge. Wenn von Winter auf Sommerzeit gewechselt wird, heißt das ja auch, dass eben Millionen elektronischer Geräte und Uhren sich eigentlich automatisch ja umstellen. Ja?
Eigentlich, Flugpläne, ne? Also
Kalender.
Ich kann mich erinnern, wir waren Sonntag früh, als am Tag danach, live auf Sendung bei Radio 1 und die große digitale Studiouhr hatte sich nicht umgestellt. Deswegen habe ich, glaube ich, 3 oder 4 Mal immer mit der falschen Uhrzeit angefangen. Das hat nicht so richtig gut geklappt und ich glaube, die Uhr an unserem Backofen, die muss manuell umgestellt werden, habe ich noch nicht gemacht.
Ja gut, die ist wahrscheinlich auch einfach nicht digital, aber dass es im Studio nicht geklappt hat, wundert mich, denn eigentlich müssten alle digitalen Uhren tatsächlich automatisch sich umstellen. Und dass das so gut, normalerweise fast immer so gut funktioniert, ist tatsächlich ein Verdienst der Internetwirtschaft, insbesondere der Time Zone Database, als Teil der sogenannten Internet Assigned Numbers Authority. Ja, diese Institution ist tatsächlich eine der ältesten im Internet überhaupt, gehört zur ICANN, das ist die Abkürzung für Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. Und diese ist sozusagen ja, die Internetverwaltung, ja, die sozusagen alle Domain-Namen und Nummernsysteme wie IP-Adressen und so weiter eben eindeutig zuordnet und das schafft die Grundlage im Grunde für alle Webseiten, Aufrufe und Verbindungen im Internet. Und diese Untergruppe, das ist tatsächlich eine Gruppe von Freiwilligen letztlich, teilweise sogar Privatpersonen, die eben diese Timezone-Database füttern, also jetzt schon seit über Jahrzehnten mit Daten zu Zeitumstellungen auf der ganzen Welt und eben darüber wacht, dass auf jedem Punkt der Erde sozusagen die richtige Uhrzeit herrscht und eingehalten wird. Digital.
Oh Gott, was für ein Job, oder?
Irre, oder?
Meinst du, bei so Zeitumstellungen wie jetzt bei uns eben, wo es von 2 Uhr auf einmal auf 3 Uhr ging, stellen die sich dann Wecker und erleben das live?
Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, aber diese Datenbank speichert tatsächlich seit 1970 alle Änderungen inklusive historischer Zeitanpassungen und kann eben die korrekte Uhrzeit für alle Orte der Erde voraussagen und berücksichtigt dabei auch Schaltsekunden, also minimale Korrekturen, um eben Unregelmäßigkeiten auch in der Erdrotation auszugleichen und so weiter. Also irre. Ja, und ECO unterstützt die ICANN tatsächlich auch. Diese Organisation trifft sich mehrmals im Jahr und hat eben einmal im Jahr auch ein ganz großes internationales Treffen und das wird dieses Jahr tatsächlich in Hamburg stattfinden. Ja,
endlich
also
mal
seit
wieder in Deutschland. Ne?
Vielen, vielen Jahren endlich mal wieder in Deutschland, genau. Und ECO-Verband ist hier sozusagen mit Gastgeber. Ja, das Ganze ist vom 21. bis 26. Oktober, wie gesagt, in Hamburg. Und Infos, wie man daran teilnehmen kann und was da für ein Programm zu erwarten ist, verlinken wir auch nochmal in den Shownotes.
Sinoni, ich nehme die Einladung an.
Ja, du bist herzlich willkommen, Sven.
Es gibt viele schöne Sachen im Internet. Ne? Sowas wie zum Beispiel eine Liste mit allen Zeitumstellungen von jeder kleinsten Schaltsekunde weltweit seit den 70er Jahren. Aber es gibt auch viele Sachen im Netz, die da nicht hingehören und die da eigentlich auch gar nicht sein dürften. Wir kümmern uns heute um das Thema illegale Inhalte im Netz und den Umgang mit selbigen. Und deswegen lassen wir uns erstmal ganz kurz ins Thema abholen.
Das Ohr am Netz. Kurz zusammengefasst.
Zum gesicherten Wissensstand der Medienforschung gehört heute die Erkenntnis, dass die Chancen und Risiken der Nutzung des Internets untrennbar miteinander zusammenhängen. Die Architektur des Internets begünstigt eine friedliche Nutzung in gleicher Weise, wie sie sich für illegale Zwecke dienstbar machen lässt. Dementsprechend kann es nicht verwundern, dass mit einer gestiegenen Nutzung trotz aller Anstrengungen auch die Anzahl der im Internet verübten Delikte zugenommen hat. Das Spektrum illegaler Inhalte im Internet ist vielfältig. In besonderer Weise steht dabei seit jeher die harte Pornografie im Fokus der öffentlichen Wahrnehmung. Sie umfasst unter anderem sexuelle Darstellung und Gewalttätigkeiten sowie den Missbrauch von Kindern oder Tieren. Einen weiteren unter dem Begriff Hate Speech behandelten Problembereich bilden Äußerungsdelikte in Form hetzerischer oder diskriminierender Inhalte. Besonders beachtet wird ferner die urheberrechtswidrige Verbreitung von Audio- und Videodateien in internetbasierten Tauschbörsen, auch deshalb, weil sie den betreffenden Industriezweigen einen immensen wirtschaftlichen Schaden zufügt. Das Beschwerdestellennetzwerk in Deutschland. In Deutschland gibt es 3 Beschwerdestellen, die mit der Bekämpfung illegaler Internetinhalte hinsichtlich dem Jugendmedienschutz einschließlich angrenzender Straftatbestände vertraut sind. Die ECO-Beschwerdestelle bekämpft seit 1996 illegale Inhalte im Internet. Sie ist in das System der regulierten Selbstregulierung eingebettet und hat insbesondere die Aufgabe, den Jugendschutz im Internet zu verbessern. Bei der Bekämpfung illegaler Internetinhalte setzt EKU von Beginn an auf das Prinzip Löschen statt Sperren. Das wirksamste Mittel. Die Methode ist nicht nur schnell, sondern auch effektiv und nachhaltig. Neben der EKU-Beschwerdestelle betreibt die freiwillige Selbstkontrolle Multimedia-Diensteanbieter, kurz FSM, eine eigene Beschwerdestelle. Zudem haben EKU und die FSM auch ein gemeinsames Webportal. Unter www.internet-beschwerdestelle.de finden NutzerInnen eine Anlaufstelle, um sich über den sicheren Umgang mit dem Internet zu informieren und Beschwerden einzureichen. Neben EKU und FSM wurde 1997 dann noch Jugendschutz.net als Stelle aller Bundesländer durch die JugendministerInnen gegründet und handelt mit dem gesetzlichen Auftrag. Die Aufgaben sind im Jugendmedienschutzstaatsvertrag festgelegt. EKU und FSM sind außerdem Gründungsmitglieder von InHope, dem internationalen Dachverband der Internet-Hotlines. Bei InHope arbeiten Beschwerdestellen grenzüberschreitend auf internationaler Ebene effizient zusammen, um das Internet jeden Tag ein Stück besser zu machen.
Ja, die EKU-Beschwerdestelle gibt es ja nun tatsächlich ungefähr schon so lange wie den EKU, also seit über 25 Jahren. Ich glaube, 27 Jahre sind es genau. Und ja, ist eine ganz erfolgreiche Selbstregulierungsinitiative im Grunde der Internetwirtschaft für den Umgang mit unerwünschten Internetinhalten, die ja, das muss man ja auch nochmal ganz deutlich dazu sagen, in niemandes Interesse sind. Ne? Also auch die Provider wollen ja nicht, dass dieses ganze dreckige Zeugs, sage ich jetzt mal sozusagen, auf ihren Plattformen, auf ihren Seiten dargestellt werden und haben natürlich auch ein Interesse daran, dass es da möglichst schnell verschwindet.
Im Gespräch.
Alexandra Koch-Skieber ist die Leiterin der EKU-Beschwerdestelle und jetzt hier bei uns beim Ohr am Netz. Hallo Alexandra, schön, dass du Zeit hast, dabei zu sein.
Hallo.
So, die Beschwerdestelle, die gibt es ja schon seit über 25 Jahren, aber vielleicht für alle, die es noch nicht so richtig mitgekriegt haben, womit beschäftigt ihr euch? Also wozu gibt es euch eigentlich?
Ich fange mal historisch an. Tatsächlich sind wir aus einer Mitgliederinitiative entstanden. Mitgliedsunternehmen von uns haben sich mit der Fragestellung auseinandergesetzt, wie man denn die schlechten Dinge, die im Netz passieren, sprich Verbreitung verbotener Inhalte etc., gut bewerkstelligen kann und haben auch festgestellt, dass sie das nicht unbedingt alleine können. Gerade die kleineren Unternehmen brauchen da Unterstützung. Und ja, am Ende des Tages ist die Beschwerdestelle entstanden, die die Aufgabe hat, die Unternehmen zu unterstützen, wenn es um die Bekämpfung verbotener Internetinhalte geht, wie Missbrauchsdarstellungen, Gewaltdarstellungen, Volksverhetzung, alles das, was man normalerweise im Netz nicht so sehen möchte, aber auch als Anlaufstelle für die Internetnutzer, dass sie das melden können. Wir arbeiten mit anderen Partnern zusammen, Strafverfolgungsbehörden, Partnerbeschwerdestellen etc., gehen aber auch tatsächlich raus und geben Hinweise, wie man Dinge besser macht, Stichwort Sensibilisierungsmaßnahmen, Vorträge, Webinare für Schulen, Lehrer, alle, die es interessiert.
Lass uns doch mal praktisch so einen Fall einfach mal durchspielen. Also ich, Sven O. aus B an der S, sehe jetzt im Internet auf irgendeiner Seite einen Inhalt, wo ich sage, na Mensch, also das ist doch auf gar keinen Fall legal. Was tue ich und was tut ihr dann?
Du gehst am besten auf eine unserer Meldemöglichkeiten und gibst die Information an uns weiter. Sprich, wo hast du das gefunden? Wenn es irgendwie ein Forum war oder dergleichen, gerne auch noch mit einer Uhrzeit, damit wir das auch gut nachvollziehen können, was genau jetzt der konkrete beanstandete Inhalt oder die Aktivität ist. Wir schauen uns das dann tatsächlich an. Sprich, wir sichten, wir bewerten rechtlich, wir gucken aber auch, wo die Inhalte technisch gespeichert sind, weil all das am Ende des Tages entscheidend ist für das, was wir anschließend an Maßnahmen ergreifen. Also wenn wir beispielsweise eine strafrechtlich relevante Äußerung dann feststellen, würden wir im ersten Schritt an Strafverfolgungsbehörden herantreten, dort eine Anzeige erstatten, damit die Strafverfolgung erstmal starten kann. Und nach einer Wartefrist gehen wir dann an den Host-Provider heran, also der Anbieter, bei dem die Inhalte auch gespeichert sind, informieren darüber, bitten darum, den Inhalt nicht mehr zugänglich zu machen, zu löschen. So wird das gemeinhin dann auch genannt und verfolgen im Weiteren, ob tatsächlich auch Abhilfe erfolgt ist oder nicht.
So, jetzt ist ja das Internet ein weltweiter, ein globaler Raum ohne Landesgrenzen. Insofern stelle ich mir vor, dass alleine schon mal das Einschalten der Strafverfolgungsbehörden durchaus komplex oder schwierig oder vielleicht auch manchmal gar nicht machbar ist, oder?
Das ist juristisch tatsächlich eine sehr diverse Landschaft, in der wir aktiv sind. Ich probiere es jetzt trotzdem mal aufs Einfachste herunterzubrechen. Es gibt viele Inhalte, die tatsächlich auch weltweit geächtet sind. Da ist das im Zweifel mit der Kooperation viel einfacher. Wir haben da gute Ansprechpartner, auch beim BKA beispielsweise, im Bereich Missbrauchsdarstellungen, an die wir uns immer erstmal wenden können. Natürlich gibt es auch Inhalte, wo deutsches Strafrecht überhaupt nicht anwendbar ist. Da ist das mit der Strafanzeige dann auch eine Frage der Sinnhaftigkeit. Nichtsdestotrotz hat man dann immer noch die Möglichkeit, über Löschanfragen zu gehen. Wenn wir jetzt Situationen haben, in denen wir beispielsweise im Ausland auch eine Partnerbeschwerdestelle haben, haben wir in sehr vielen Fällen über das InHope-Netzwerk, das wir mitgegründet haben im Jahr 1999, dann können wir auch direkt an die Partnerbeschwerdestelle herantreten im ersten Schritt und sagen, liebe Partner, wir haben hier etwas, das ist in deinem Land gehostet, übernimm du doch bitte, jetzt einfach salopp ausgedrückt. Und dann gehen die weiteren Schritte, bewerten das nochmal nach ihrer Rechtslage, kooperieren da ihrerseits mit den zuständigen Strafverfolgungsbehörden und mit den Hostern. Und ja, wenn man zusammenarbeitet, hat man dann tatsächlich auch international viele Möglichkeiten.
Und das ist halt der große Vorteil für den Heimanwender, aber auch den Unternehmer, die Unternehmerin hier bei uns in Deutschland. Die sind erstmal alleine, wenn sie auf was, ich sag mal, Rechtswidriges im Netz stoßen, haben aber mit euch ein Netzwerk und ein riesiges Netzwerk an Expertinnen und Experten, die sich um alles kümmern. So viel habe ich verstanden, das ist schon mal super. Jetzt gibt es ja gerade den aktuellen ECO-Jahresbericht der Beschwerdestelle für 2022 mit 8.904 berechtigten Fällen. Wenn ich das richtig gesehen habe, ist es wieder mal ein neuer Höchststand, ein neuer Rekord gemeldeter Rechtsverstöße im Internet. Was glaubst du, woher kommen die Zahlen? Werdet ihr einfach prominenter oder ist einfach viel mehr los im Netz?
Ich denke, vieles hat damit zu tun, dass die Nutzer draußen zunehmend wissen, dass es Beschwerdestellen gibt, ihre Erfahrungen gemacht haben und Dinge auch tatsächlich melden, den Weg gehen, egal ob jetzt zu uns oder über das InHope-Netzwerk, erstmal in anderen Ländern, was dann, wenn es in Deutschland gehostet ist, wieder zu uns kommt. Wir kriegen auch Hinweise in manchen Fällen von Unternehmen bzw. Strafverfolgungsbehörden, die dann an Grenzen stoßen und uns kontaktieren, damit wir unterstützen, wenn es um die Herunternahme von den Inhalten geht. Also ich denke, es ist sehr stark tatsächlich ein Bekanntheitsthema und was wir im letzten Jahr auch sehr stark festgestellt haben, dass was uns gemeldet wurde, war tatsächlich zu einem höheren Anteil auch ein Verstoß gegen Gesetze, die wir haben. Wir nennen das dann so schön berechtigt. Der Anteil, dass der halt angestiegen ist im Vergleich zu den Vorjahren, was auch mit ein Grund dafür ist, warum wir im vergangenen Jahr einen erneuten Höchststand mit erreicht haben.
Es funktioniert also quasi in beide Richtungen. Beschwerdestellen werden sozusagen prominenter, bekannter, werden dadurch häufiger kontaktiert. Je häufiger ihr kontaktiert werdet, desto mehr illegaler Inhalt kann aus dem Netz verschwinden. Also eigentlich ist es ein guter Trend, auch wenn es erstmal alarmierend klingt. Was aber auf jeden Fall alarmierend ist, und du hast gerade schon gesagt, an Grenzen stoßen, ist es, dass die Anzahl der berechtigten Beschwerden zur Darstellung des sexuellen Missbrauchs und der sexuellen Ausbeutung von Minderjährigen im Jahr 2022 um fast 30% angestiegen ist. Das ist natürlich ein echt erschreckender Trend. Und jetzt stelle ich mir vor, ich meine, bei euch sitzen ja auch Menschen, die sehen ja dann diese Inhalte. Wie geht es denen damit? Das ist ja immer ein großes Problem bei Beschwerdestellen, dass am Ende Menschen bewerten müssen, ist es illegaler Inhalt oder nicht.
Es ist auf jeden Fall eine belastende Tätigkeit, die da ausgeübt wird. Das sind wir uns ja als Verband, der diese Beschwerdestelle mit unterhält, auch sehr stark bewusst. Und wir setzen uns mit dem Thema sehr intensiv auseinander. Wir haben eine Staff Welfare Policy entwickelt, die wir auch in regelmäßigen Abständen immer wieder überprüfen und schlau machen. Welche neuen Möglichkeiten gibt es, Mitarbeiter zu schützen, um jetzt mal einfach plastisch auch Beispiele zu nennen und nicht nur plakativ zu sagen, wir haben da was. Wir arbeiten mit grundsätzlichen, in Anführungszeichen, Zeitkontingenten. Das heißt, jeder Mitarbeiter soll im Regelfall nur eine bestimmte Anzahl an Stunden mit den ganz gravierenden Inhalten auch befasst sein und hinterher die Chance haben, seinen Kopf wieder freizukriegen, andere Dinge zu tun, sich um Kooperationen zu kümmern, Webinare zu geben, mit Partnern zu sprechen etc., um die Belastung einfach recht gering zu halten. Wir unterstützen natürlich durch proaktive psychologische Angebote, die wir machen, die die Mitarbeiter nutzen können, um sich selbst fit zu halten beziehungsweise ja eine Mauer hochzuhalten. Sehr viel hat damit zu tun, dass man einfach in der Lage ist, eine Mauer aufzubauen, die Inhalte nicht so stark an sich heranzulassen. Und da gibt es viele kleine Dinge, die man auch im praktischen Leben dann tagtäglich anwenden kann als Hinweisbearbeiter und was bei uns auch sehr stark gelebt wird. Aber es ist ein wichtiges Thema, das wir auch weiter natürlich vorantreiben und im weiteren Austausch mit anderen bleiben, von anderen lernen etc.
Lieber Alexander, an der Stelle von mir als Vater zweier Kinder, grüß mal dein Team. Danke, dass ihr diese, ich sag's wirklich knallhart, Drecksarbeit für uns erledigt und knietief durch diesen Sumpf wartet, damit solche Inhalte aus dem Netz verschwinden. Das ist extrem wichtig und natürlich sind da auch, naja, die Gesetzgeber dran, ist ja klar. Ne? Es gibt Kinder, es gibt Jugendmedienschutz, den gibt's an unterschiedlichen Stellen, den gibt's auf nationaler Ebene, den gibt's aber auch auf EU-Ebene. Und gerade gibt es einen Vorschlag der EU-Kommission zur, ich weiß gar nicht, ob ich das richtig ausspreche, CSAM-Verordnung. Wie sprecht ihr die aus? CSAM?
Wir würden CSAM tatsächlich CSAM, sagen, weil es grundsätzlich aus dem Englischen kommt, ja.
Na, die ist im Mai letzten Jahres rausgekommen und die sorgt für viele Diskussionen und massive Kritik. Was ist das Problem dabei? Weil erstmal würde ich als Laie ja denken, naja, Schutz ist erstmal gut.
Natürlich ist Schutz gut und das grundsätzliche Ziel zu schauen, ob man besser werden kann bei der Bekämpfung von Missbrauchsdarstellungen, die online verbreitet werden, das teilen wir natürlich. Ich meine, gerade als Beschwerdestelle wissen wir, um welche Inhalte das geht und uns ist sehr daran gelegen, effektive Mittel zur Bekämpfung auch tatsächlich zu haben. Der Punkt ist, dass wir manchen Punkten dieser Regulation sehen, dass zumindest aus unserer Sicht nicht der beste Weg gewählt wird. Es wird viel diskutiert im öffentlichen Raum, auch unter dem Stichwort Chatkontrolle, wenn es darum geht, sollen Unternehmen künftig verpflichtet sein, nach bestimmten Inhalten zu suchen. Das hat natürlich weitreichende Implikationen. Dessen muss man sich irgendwo bewusst sein. Nicht jedes Unternehmen kann tatsächlich suchen. Das ist so ein Punkt, bei dem wir auch immer wieder das Gefühl haben, dass das nicht so wirklich bewusst ist, dass man sich das so schön auf dem Papier überlegt. Auch da suchen einfach alle. Geht einfach nicht. Und die Frage ist, hilft das am Ende des Tages auch? Der Punkt ist, es gibt ja schon viele Hinweise und denen muss nachgegangen werden. Da muss die Strafverfolgung funktionieren. Es muss dafür gesorgt werden, dass die Inhalte aus dem Netz gelöscht werden. Wir haben da schon Systeme, die heutzutage laufen, erfolgreich laufen, von denen wir uns natürlich auch wünschen würden, dass sie künftig stark berücksichtigt werden, wenn die Bekämpfungsmaßnahmen weiterentwickelt werden. Auch da sehen wir im Moment Fragezeichen beziehungsweise ein bisschen die Sorge, dass eine neue Struktur einfach parallel aufgebaut wird, was aus unserer Sicht nicht den ganz großen Vorteil im Moment hat.
Ist wieder so ein Klassiker, ne? Wäre doch toll, wenn die, die Verordnung machen, sich vielleicht vorher mal mit denen unterhalten, die seit 25 Jahren an dem Thema dran sind. Dann könnte es in die richtige Richtung gehen. Ansonsten macht man hier ja irgendwelche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aller Unternehmen auf einmal zu Expertinnen und Experten für rechtswidrige Inhalte. Und wer kümmert sich denn dann bei denen um Staff-Wellbeing? Also ich bin ganz froh, dass das bei euch in guten Händen ist. Und an der Stelle, wie gesagt, nochmal einen lieben Gruß ins Team. Macht genau weiter so. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und für das Interview hier bei uns im Ohr am Netz. Alexandra Koch-Skieber war das, die Leiterin der Eco-Beschwerdestelle. Das Thema illegale Inhalte im Netz hat natürlich auch eine politische Komponente, denn nicht nur die Provider sind gefordert zu reagieren, nicht nur wir als Userinnen und User sind gefordert, Dinge zu melden. Natürlich müssen auch entsprechende Gesetze, Richtlinien und Maßnahmen festgelegt werden und da kommt dann halt die Politik ins Spiel. Erstmal ganz lokal, aber irgendwann natürlich auch im internationalen Zusammenspiel global.
Im Gespräch.
Ja, das Thema Bekämpfung illegaler Internetinhalte hat ja, wie es ja auch schon ein paar Mal angeklungen ist, natürlich auch eine politische Komponente. Welche Verantwortung der Staat hier wahrnehmen muss und wo die Möglichkeiten, aber vielleicht auch die Grenzen politischer Regulierung liegen, darüber spreche ich jetzt mit Catarina dos Santos. Sie ist die jüngste Abgeordnete der CDU-CSU-Bundestagsfraktion und vertritt ihren Wahlkreis Aachen II seit der Bundestagswahl 2021 im Deutschen Bundestag. Sie ist ordentliches Mitglied im Ausschuss für Digitales und im Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union. Und dazu passend fokussiert sich die Rechtsanwältin eben auch besonders auf Themen im Dreieck zwischen Europa, Digitales und Recht. Herzlich willkommen, Catarina dos Santos.
Hallo, schön, dass ich dabei sein darf.
Ja, schön, dass Sie da sind. Das Thema Umgang mit illegalen Internetinhalten ist ja schon ein bisschen speziell. Warum interessiert Sie das denn und was ist Ihnen in diesem Kontext wichtig, beziehungsweise welche Rolle spielt das Thema denn für Ihre politische Tätigkeit?
Ja, dass das kein, ich sag mal in Anführungszeichen, Wald- und Wiesenthema ist, das ist mir durchaus bewusst. Aber ich bin innerhalb auch des Digitalausschusses für das Thema Desinformation beispielsweise auch zuständig. Und ich finde, dass das ein total unterschätztes Thema in der aktuellen politischen, aber auch gesellschaftlichen Lage ist, wo wir uns einfach mal ein bisschen strenger und ein bisschen stärker drum kümmern müssen. Und deswegen liegt mir das auch sehr am Herzen. Ich finde, gerade in jeder Altersstufe ist das relevant. Das ist in jedem Job relevant, in jeder Lebenslage relevant. Und deswegen sollten wir da einfach mehr machen. Und deswegen ist das auch für mich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und ich darf mich sowohl auf europäischer Seite quasi als auch auf digitaler Seite damit beschäftigen.
Ja, wenn wir über illegale Internetinhalte sprechen, ist ja ein sehr großer Fokus natürlich auch der Kinder- und Jugendschutz, ne, den das betrifft im Netz und natürlich generell die Bekämpfung rechtswidriger Internetinhalte. Wir sprechen in diesem Kontext beim ECO ja häufig von einer gesamtgesellschaftlichen Aufgabe. Und ich denke, nicht nur wir sehen das so, sondern auch viele andere Akteure. Was bedeutet denn dieser Begriff für Sie, beziehungsweise wer muss hier alles aus Ihrer Sicht Verantwortung übernehmen?
Das ist eine wunderschöne Weiterleitung quasi zu dem, was ich ja auch eben gesagt habe. Es ist nicht nur Aufgabe des Staates, aber eben auch, es ist genauso Aufgabe für alle Akteure, die irgendwie mit dem Thema Jugend, Jugendmedienschutz oder Ähnlichem zu tun haben. Das heißt für mich, dass sowohl jemand wie der ECO beispielsweise, aber auch trotzdem Bildungsträger, der Staat, aber auch jedes einzelne Individuum zuständig sein muss, einen Beitrag dazu zu leisten, mit dem Thema umzugehen. Das bedeutet für mich, Sensibilisieren auch einfach notwendig für eine mögliche positive Nutzung, aber natürlich auch aufklären über die Risiken. Also für mich ist Medienkompetenz ein ganz, ganz großes Stichwort in dem Zusammenhang. Sehr, sehr sinnvoll finde ich auch Selbstregulierung als Baustein. Es wird ja auch schon mal gezeigt, wie ECO das mit den Beschwerdestellen beispielsweise tut. Und wenn wir da wirklich in sehr, sehr vielen Bausteinen denken, die von vielen verschiedenen Akteuren eingesetzt werden, ich glaube, dann kommen wir auch der gesamtgesellschaftlichen Aufgabe nach.
Wenn wir jetzt über Regulierung sprechen, Regulierung digitaler Medien findet ja zunehmend auf europäischer Ebene statt. Das ist ja auch sinnvoll, denn das Internet ist ja global und kennt keine Landesgrenzen. Nichtsdestotrotz haben wir ja auch Regulierung auf nationaler Ebene und eben auch Kooperation auf nationaler Ebene. Warum ist das aus Ihrer Sicht so wichtig?
Wir befinden uns da, glaube ich, in einer kleinen Zwickmühle. Es ist zum einen so, es gibt keine weltweite rechtliche Regelung dazu, was eigentlich verboten und erlaubt ist. Auch wenn das viele denken und wenn sich das viele auch manchmal wünschen würden. Aber das ist einfach nicht so. Selbst wenn es um Darstellungen wie sexuellen Missbrauchs von Kindern geht, dann gibt es da Unterschiede auch in den rechtlichen Systemen. Und deswegen finde ich, ergibt es schon Sinn, dass wir noch nationale Regelungen dazu haben. Rechtsdurchsetzung ist und bleibt am Ende ja auch Sache der einzelnen Länder. Das ist völlig klar. Und deswegen ergibt es in meinen Augen auch Sinn, dass man vor allem Kooperationen auch auf nationaler Ebene dazu hat und bestehende Strukturen dazu nutzt. Und trotzdem müssen wir ja doch auch international zusammenarbeiten. Wie das InHope-Netzwerk beispielsweise ist da ja ein schönes Beispiel für. Aber es darf trotzdem nicht dazu führen, dass wir alles, was wir auf nationaler Ebene tun, aufgeben.
Die Erwartungshaltung, insbesondere in der Bevölkerung, aber eben auch bei den beteiligten Akteuren beim Thema Bekämpfung illegaler Internetinhalte, ist ja generell sehr hoch. Verständlicherweise. Ne? Einerseits will man natürlich, dass strafbare Inhalte möglichst schnell aus dem Netz gelöscht werden. Gleichzeitig braucht man natürlich auch die Grundlage für eine Strafverfolgung und dann entsprechend auch eine Bestrafung der Täterinnen. Wie können denn Service Provider, aber auch Beschwerdestellen und Strafverfolgung, Justiz dieser Herausforderung gerecht werden? Also wie können wir einerseits schnelles Löschen und Entfernen dieser Inhalte sicherstellen, andererseits aber eben auch eine Strafverfolgung und Bestrafung der Täter, eine schnelle Bestrafung der Täter sicherstellen und in Einklang bringen?
Tja, also da habe ich keine Einsatzantwort drauf, um das direkt mal zu sagen. Aber ich würde es mit einer Frage öffnen. Müssen inkriminierte Inhalte eigentlich bis zum Schluss einer mündlichen Verhandlung oder bis zu einem Urteil online bleiben? Fragezeichen. Also vielleicht müssen wir auch mal darüber diskutieren, wie bestehende Strukturen eigentlich weiterentwickelt werden können. Natürlich komme ich auch hier mit der Standardforderung quasi nach einer guten Ausstattung für die Strafverfolgungsbehörden. Natürlich würde das eine schnelle Beweissicherung fördern und auch, dass die relevanten Daten einfach für das Ermittlungsverfahren genutzt werden können. Aber das ist vielleicht ein Punkt, den ich gerade aufgeworfen habe, über den wir einfach mal diskutieren müssten. So. Dazu kommt natürlich auch eine Kooperation und Kommunikation zwischen den einzelnen Akteuren. Also Sie haben die Beschwerdestellen beispielsweise angesprochen. So wie ich den Eindruck hatte, funktioniert ja da die Kommunikation auch recht gut. Man darf sich nicht darauf ausruhen. Aber gerade wenn auch ausnahmsweise längere Ermittlungen erforderlich sind, wäre natürlich wichtig, dass auch keine Notifizierung der Host- oder Plattform-Provider erfolgt. Das sind so Sachen, ich finde, wenn man da stetig auch die Prozesse überprüft und optimiert, dann hat man auch eine gute Grundlage dafür, dass schnell gelöscht wird und trotzdem auch eine Bestrafung, wo es nötig ist, gut erfolgen kann.
Haben Sie außerdem, also sozusagen neben Löschen und Strafverfolgung, noch Vorschläge, was ansonsten noch gegen verbotene Inhalte getan werden könnte?
Naja, also ich glaube, das Löschen ist da echt ein ganz wesentlicher Punkt. Wir können natürlich an allen Kettenelementen ansetzen. Ich würde auch da starten bei Prävention, ehrlicherweise. Also was tun wir eigentlich dafür, dass gar nicht noch mehr rechtswidrige Inhalte ins Netz gelangen. Wenn sie ins Netz gelangen, was tun wir dafür, dass die schnell identifiziert werden können? Also auch wenn wir schon nicht im Strafverfahren sind, Wie ist es zum Beispiel auch bei Kindern? Also welche Bausteine haben wir da in frühkindlicher, aber kindlicher, junger Erwachsenenbildung, um eigentlich auch nochmal da das Stichwort Medienkompetenz zu fördern? Das muss meines Erachtens auch nicht nur bei Kindern bleiben, auch Erwachsene. Also ich freue mich auch immer, wenn ich noch was lernen kann in Sachen Medienkompetenz. Und ich merke selber, dass es mir manchmal schwerfällt, Inhalte wirklich auf den ersten Blick als das, was sie sind, zu identifizieren. Wenn es auch zum Beispiel, wenn wir über das Thema Desinformation oder Propaganda beispielsweise sprechen. Mhm. Also da kann man, finde ich, auch sehr gut ansetzen. Nicht nur in Schulen, aber auch. Und wenn wir dann eben überlegen müssen, an der ganzen Kette des Strafverfolgungsverfahrens entlang, was kann man tun? Und da ist, finde ich, auch der Baustein der Selbstregulierung einfach auch noch ein Punkt. Also was tun Provider eigentlich, zum Beispiel die Mitglieder von ECO, um auch solche Inhalte einfach weniger zu verbreiten.
Sie haben es ja gerade schon erwähnt, Ende Februar haben Sie ja die ECO-Beschwerdestelle in Köln besucht und sich auch selber mal ein Bild von der Arbeitsweise vor Ort gemacht, waren dann ja auch zu Gast bei der Vorstellung des ECO-Jahresberichts im ECO-Hauptstadtstudio jetzt im März. Welche Rolle spielen denn aus Ihrer Sicht Angebote wie die ECO-Beschwerdestelle, die ja sehr niedrigschwellig die Möglichkeit bietet, eben verdächtige Inhalte zu melden?
Ich finde eine sehr große. Erstens wissen viele ja gar nicht, dass es diese Stellen gibt. Das ist schon mal ein Thema, wo man vielleicht auch dran arbeiten kann, also nochmal mehr zu kommunizieren, dass es gute bestehende nationale Bestrebungen gibt an dieser Stelle. Das wird auch nochmal relevant im Thema CESAM, also wenn es um die europäische Gesetzgebung geht gegen die Verbreitung kinderpornografischer Inhalte, wo es zum Beispiel, das geht jetzt ein bisschen ins Detail, aber wo es um dieses neue EU-Zentrum auch gehen wird und was das eigentlich tut und darf. Und da ist natürlich für mich ein wichtiger Punkt, ich finde den Baustein des EU-Zentrums sehr gut und auch sehr wichtig. Aber es darf für mich nicht dazu führen, dass gut funktionierende nationale Strukturen, wie zum Beispiel die ECO-Beschwerdestelle, dann einfach unter die Räder gelangen, in Anführungszeichen. Also es ist beides wichtig. Mhm. Die nationale Arbeit, und ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, gibt es die ECO-Beschwerdestelle ja auch schon 30 Jahre.
Nicht ganz, aber nicht fast, ganz, ja, so um die 27, genau, fast 30 Jahre.
Kann man schon
Jahre,
fast
ja,
sagen. Also zumindest länger als 25 Jahre. Einiges darauf, eine sehr lange Zeit, ja, die ja offensichtlich auch immer noch genug zu tun hat. Und ich konnte mich ja selber davon überzeugen, dass es eine super wichtige Arbeit ist, die da geleistet wird und dass das auch nicht immer vergnügungssteuerpflichtig ist, was man da tun muss.
Absolut.
Und um das mal so zu formulieren, und diese Strukturen müssen wir erhalten. Und da erwarte ich ehrlicherweise auch, dass das bei guten und wichtigen europäischen Bemühungen, gerade um so ein Zentrum, mit einbezogen wird. Also es darf nicht sein, dass nur weil wir einen richtigen Schritt tun und solche Dinge auf EU-Ebene ein bisschen zusammenziehen, gute nationale Punkte untergehen, sondern eher die Arbeit einbeziehen und vielleicht auch gegenseitig voneinander profitieren. Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt und das unterstreicht auch für mich die Bedeutung der Beschwerdestellen, gerade mit den niedrigschwelligen Meldeoptionen.
Ja, alle Infos zur Beschwerdestelle und wie man dort verdächtige Inhalte im Netz anonym melden kann, verlinken wir natürlich auch nochmal in den Shownotes. Und ja, dann danke ich Catarina dos Santos ganz herzlich für dieses Gespräch und für diese Einschätzungen aus politischer Perspektive.
Vielen Dank.
Ja, also ich will jetzt nicht sagen, das Netz ist voll mit illegalen Inhalten. Das Netz ist erstmal voll mit allen wundervollen Themen dieser Welt. Und es gibt eben auch illegale Inhalte. Und wann immer wir auch als ganz normale Surferinnen und Surfer drüber stolpern, sollten wir diese melden. Weil wir haben ja jetzt in den letzten, 30 Minuten gelernt, was dann passiert. Also, dass eben am Ende wirklich die Inhalte aus dem Netz verschwinden und wenn es gut läuft, sogar die, die sie reingestellt haben, dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Also, ich würde sagen, wir feiern jetzt einfach erstmal alle gemeinsam die ECO-Beschwerdestelle und hoffen, dass die Zahlen im nächsten Jahr ein bisschen besser aussehen, oder?
Ja, besser in dem Sinne, dass es halt weniger berechtigte Beschwerden hoffentlich gibt, ne? Was ja einfach ein Zeichen dafür wäre, dass ja im Netz auch einiges besser wird, ne? Und gleich gut bleiben, aber hoffentlich sozusagen die Erfolgszahlen, die Löscherfolge der Beschwerdestelle, die ja hervorragend sind, ne? Also dass alles, was nicht ins Netz gehört, einfach auch nicht lange dort verweilt, sondern ganz schnell gelöscht wird.
Weg mit dem Dreck. Wir sind eigentlich am Fuße dieser Episode angekommen und können eigentlich nur noch sagen, dass wir uns sehr freuen auf die nächste Episode, denn da werden wir quasi virtuell Messeluft schnuppern. Es ist wieder Hannover Messe. Und genau, damit ist es Zeit für ein schönes Industriethema, oder Sidoni?
Ja, Industrie 4.0 und so weiter, das wird im Fokus unserer nächsten Folge stehen.
Ich bin sehr gespannt und ich freue mich drauf. Bis dann, mach's gut.
Ich mich auch. Tschüss, Sven.
Danke fürs Zuhören. Tschüss.
Das Ohr am Netz, der Podcast des ECO, Verband der Internetwirtschaft.